Hallo Heutzheimer, Servus, Grüezi und Grüß Gott zum Bodensee-Podcast, dem offiziellen Podcast der Deutschen Bodenseetourismus. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ja, man glaubt's ja kaum, aber in wenigen Wochen ist schon wieder Weihnachten, beziehungsweise auch Winteranfang, am 22.11. nämlich schon. Und dann folgt auch schon die Adventszeit. Und darum soll's heute nämlich gehen. Hier in diesem Podcast geht es um den Bodenseewinter, also um die schön muggelige, etwas kühlere Zeit am Bodensee. Aber es wird auf jeden Fall nicht langweilig, das steht schon mal fest. In diesem Podcast wollen wir euch mehrere Ausflugstipps hier am See vorstellen, und zwar ein paar Geheimtipps, die vielleicht nicht jeder kennt. Ich bin jetzt gerade auf Besuch in der Werft 1919 in Kressbronn am nördlichen Bodenseeufer. Werft. Emanuel, das klingt jetzt irgendwie erstmal nach Hamburger Hafen, aber es ist keine Werft in dem Sinne. Was ist denn die Werft 1919?
Also der Vorteil der Werft am Bodensee ist, dass wir nur Nebel im Winter haben und nicht das ganze Jahr. Aber die Werft 1919 ist ein Gastronomieensemble in den alten Werfthallen der Bodanwerft. Und die Bodanwerft ist 1919 gegründet worden. Daher kommt auch unser einfallsloser oder auch einfacher Name. Aber hat dann nach etwa 100-jähriger Geschichte den Schiffsbau eingestellt. Und die Gemeinde Kressbronn hat dann entschieden, hier neben Wohnbau auch eine Gastronomie zu realisieren, die aus allen Räumlichkeiten Blick zum See bietet.
Jetzt müssen wir den Podcast-Hörern erstmal dich vorstellen. Unbekannte Stimme, Emanuel Unser, sitzt hier vor mir, der Geschäftsführer der Werft 1919. Erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her, bist du ein Bodenseekind?
Ja, also ich bin der mittlere von drei Brüdern. Wir nennen uns die Werftbuben, Hashtag Werftbuben. Und wir haben im Sommer 20 die Werft 1919 eröffnet. Ursprünglich ist es allerdings so, dass unser jüngerer Bruder und auch meine Wenigkeit, wir sind studierte Ingenieure. Und unser großer Bruder bringt einen 20-jährigen Erfahrungsschatz aus der Gastronomie mit. Ich glaube aber schon, dass wir heute alle von uns sagen können, dass wir Vollblutgastronomen sind, weil wir doch hier 1300 Quadratmeter Pachtfläche gastronomisch betreiben.
Und jetzt habt ihr ja demnächst ein Winter-Special hier, nämlich das Winter Wonderland. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Das ist nicht The Land, sondern es ist das Winter Wonderland. Wir haben das letztes Jahr in auch einem spannenden Corona-Winter initiiert. In einer Zeit, in der ja auch gar keine Weihnachtsmärkte und so weiter stattfanden, haben wir uns ein Herz gefasst und 80.000 Euro in eine Kunststoff-Eisbahnfläche investiert, die in der heutigen Zeit glücklicherweise ohne Strom und ohne Wasser funktioniert.
Also kann ich da mit normalen Schlittschuhen draufgehen?
Ganz genau. Unser Winter Wonderland beginnt letztlich beim Eintritt mit einem Blick auf eine schrille, bunte, beleuchtete Werfthalle, in der früher die Schiffe zu Wasser gelassen wurden, also dem Stapellauf. Und man kann dann Schlittschuh laufen direkt auf dieser Fläche, wo die Schiffe ins Wasser gelassen wurden, und hat eine schöne Disco-Kugel, die auch ein bisschen für Glamour sorgt. Kinder mögen das ganz, weil die sich halt eigentlich fühlen wie in der Disco.
Und der Vorteil ist ja auch, ich muss eigentlich quasi gar nicht mit Handschuhen kommen, weil, oder theoretisch, man könnte auch im T-Shirt rumfahren.
Man könnte auch, wenn die Außentemperaturen es erlauben, im T-Shirt rumfahren. Ganz klar, wir könnten die Bahn ja auch im Sommer aufbauen, weil die schmilzt uns nicht weg. Unsere Halle ist überdacht, das heißt, selbst wenn es regnet, kann man bei uns zum Schlittschuhlaufen kommen. Denn das Winter Wonderland wird vom 11.11. bis 29. Januar 7 Tage die Woche auf sein. Immer von 14 bis 21 Uhr.
Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch was zu essen. Also ich denke jetzt so ein bisschen an Spekulatius und Punsch natürlich und Glühwein.
Du bist ganz nah dran, aber natürlich gibt es was zu essen. Was wären wir sonst für Gastronomen, wenn wir nur Schlittschuhlaufende anbieten? Wir haben in unserem Kulturkiosk, der dort in der Halle dann immer in derselben Zeit geöffnet ist, unseren selbstgemachten Apfelpunsch. Wir sammeln jedes Jahr mit unseren Mitarbeitern 7,5 Tonnen Äpfel auf, machen eigenen Saft, daraus einen Apfelpunsch mit oder ohne Schuss. Also selbst der Schuss ist auch selbst gebrannt von unserem Bruder Julius, der auch viel im Erzeugerthema bei uns arbeitet. Wir machen einen Glühwein selber und es gibt leckere Haselnusswaffeln, die wir auch selber immer vom Rezept und auch von der Herstellung bei uns machen. Und das kann man mit Puderzucker, mit Zimt und Zucker und neu dieses Jahr auch mit Apfelmus selbst gemacht. Und dann für die, die es weniger süß mögen, gibt es auch schwäbische Dinette.
Mich hast du jetzt schon gekriegt. Ich habe richtig jetzt hier Appetit bekommen und die Podcast-Hörer hoffentlich auch. Ich höre so raus das Stichwort Regionalität. Regionalität spielt für euch eine große Rolle, oder?
Absolut. Also wir sind jetzt auch kurz davor, uns für das echt nachhaltig Siegel zu bewerben, weil wir glauben, dass in unserem gesamten Betrieb wir von Anfang bis Ende die Nachhaltigkeit richtig umsetzen. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit unseren Erzeugern zusammen. Letztlich definieren auch die Erzeuger unser Angebot, weil das, was reif ist, gibt es dann halt. Die Regionalität ist für uns extrem wichtig, weil wir glauben, dass das auch die Konzepte der Zukunft sind, dass wir mit den hiesigen Produkten die Kulinarik entwickeln und auch ein Angebot schaffen, was dadurch auch abwechslungsreich bleibt und auch spannend bleibt.
Jetzt nochmal zum Gebäude hier. Vielleicht kannst du selber mal in eigenen Worten beschreiben für alle Hörer, wenn die hierher kommen. Wie sieht's hier aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ist ja schon, hat ja so einen Werftcharakter.
Ja, absolut. Also die Werfthallen, in denen wir unsere Restaurant oder Restauration betreiben, waren die alte Schreinerei, eine Montagehalle und die Sliphalle. Und in diesen Räumen wurden früher einfach Nägel geklopft, Holz gesägt und Wellen gedreht. Und das Schöne ist, dass wir im Restaurant selber und auf der Terrasse die Maschinen noch erhalten konnten, beziehungsweise unser Verpächter, die Gemeinde Gressbronn, die Maschinen erhalten hat. Und heute speist man an diesen Maschinen. Also es sind Tische geworden.
Kann ich ja mit dem ÖPNV anreisen? Es gibt ja viele Gäste, die auch unsere Echt-Bodensee-Karte nutzen wollen.
Auf jeden Fall. Gressbronn hat glücklicherweise auch einen Bahnhof. Und wenn man dort mit der Bahn kommt, dann hat man eigentlich nur 10 Minuten zu Fuß runter an den See. Oder wenn man mit dem Bus kommt, dann ist die Bushaltestelle direkt vor der Tür.
Also vielen Dank, Emanuel. Also ich finde, da lohnt sich definitiv ein Ausflug in die Werft 1919 zum Winter Wonderland. Start ist wie gesagt am 11.11. und Ende ist am 29. Januar. Es ist also noch genug Zeit für einen schönen Besuch. Alle Infos zum Winter Wonderland in der Werft 1919 findet ihr nochmal zusammengefasst in unseren Shownotes. Für alle Gäste, die gerne mit dem ÖPNV anreisen, das geht hier am Bodensee sehr gut, auch mit der Echt-Bodensee-Card und ist außerdem nachhaltig. Für die gibt es noch einen kleinen Geheimtipp. Und zwar sitze ich jetzt hier gerade in der Touristinformation in Gressbronn und die befindet sich in einem Bahnhofshäuschen. Bei mir sitzt die Leiterin der Touristinformation in Gressbronn, die Ronja Riedlinger. Hallo Ronja, ich darf du sagen, gell?
Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist.
Ich wollte nur mal kurz mich aufwärmen. Und das Tolle ist, wenn man hier auf den Zug wartet oder den verpasst hat, wie ich gerade eben, der hat den Vorteil, der kann sich hier aufwärmen in diesem schönen Raum hier, wo gleichzeitig noch, ja, Produkte verkauft werden. Wie kommt es denn dazu? Warum gibt es hier noch so einen schönen Raum mit Kaffee auch noch?
Also ursprünglich ist es so, dass die Touristinformation erst im Jahr 2001 in das ehemalige Bahnhofsgebäude jetzt gezogen ist. Und früher war dieser Lesesaal eher mehr dieser Warteraum, wo die Leute auf ihren Zug gewartet haben und sich hier dann kurz aufgehalten haben, um dann zum Zug zu gehen. Und dieser Raum stand immer sehr leer. Und meine Vorgängerin hatte schon oftmals die Idee gehabt, die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, die so kreative Ideen haben oder auch nachhaltige Produkte selber konsumieren oder auch gerne erstellen selber, dass die doch einfach irgendwie eine Plattform bekommen, um die tollen Produkte zu präsentieren. Aber wir haben hier, glaube ich, einen ganz schönen Raum geschaffen, wo man sich selbst bedienen kann. Unsere Kaffeespezialitäten von Latte Macchiato bis Cappuccino für, sage ich mal, einen günstigen Preis, wo man dann aber hier gut stöbern kann.
Was ist für dich der perfekte Wintertag in Gressbronn?
Der perfekte Wintertag. Man sagt ja oft, wenn es ein bisschen nebelig ist, dann ja, kennen viele nicht. Aber ich finde das gerade besonders, weil es ist total mystisch, wenn man unten am See entlang, am Landungssteg, wenn alles noch so ein bisschen diesig ist und man die Vögel zwitschern hört, wenn es eigentlich noch relativ früh oder spät abends ist. Für mich selber ist es die Natur, das Hinterland und die Nähe zum See, wo eigentlich immer ein Rundumprogramm ist.
Für den vorherigen Ausflugstipp zum Bodenseewinter war ich noch bei Emanuel Unser in der Werft 1919 in Gressbronn. Ja, und jetzt bin ich weiter beim nächsten Stopp und zwar auf der Blumeninsel Mainau. Da findet nämlich ab dem 22. November bis zum 8. Januar der sogenannte Christmas Garden statt. Und was das überhaupt ist und was Gäste hier erwartet, darüber spreche ich jetzt mit dem Gartendirektor auf der Blumeninsel Mainau. Hallo, Herr Markus Zeiler.
Hallo, Frau Fröhlich, grüß Sie.
Ich bin jetzt gerade schon mal hier ein bisschen über die Blumeninsel gelaufen und merke schon, es ist eine Aufbruchsstimmung. Da wird irgendwas geschafft hier. Ich sehe hier schon die Arbeiter im Beet rumwühlen. Wie ist denn der Stand der Dinge? Wann geht's hier los mit dem Christmas Garden?
Es ist gerade in der Tat eine spannende Zeit. Zum einen wird hier neben uns das Frühjahr gemacht. Da wird das Frühlingsbeet schon gejätet, was vor ein paar Wochen gepflanzt wurde. Es sind schon Blumenzwiebel drin. Und nebendran sind schon die ersten Installationen zu erkennen, die zum Christmas Garden aufgebaut werden. Der läuft hier schon auf vollen Touren. Das heißt, es werden Kabel verteilt im Park, Steckdosen gesetzt und eben die ganzen Installationen am jeweiligen Ort hingestellt und schon aufgebaut. Da wird schon ganz stark gewartet.
Wo sind wir denn hier genau?
Wir sind hier im Schlosshof. Wir sogenannten Blumengarten, also links und rechts von uns hat es ja schöne Blumenbeete und wir blicken so richtig schön auf das Mainau-Schloss, auf das Deutschordensschloss.
Für unsere Podcast-Hörer vielleicht ganz kurz, wer genau sind Sie, wo kommen Sie her, was machen Sie?
Mein Name ist Markus Zeiler, ich bin hier Gartendirektor, Parkleiter. Ich darf mit meinem Team hier dafür sorgen, dass die Mainau grünt, regelmäßig wieder erblüht. Also wir managen mit dem ganzen Team draußen den Park, die Gärtnerei, den Forstbereich, der Obstbau, alles, was irgendwie mit der Pflanze zu tun hat, da sind wir in aller Regel damit beschäftigt. Und ursprünglich komme ich von der Schwäbischen Alb aus dem Landkreis Reutlingen und bin jetzt mehr als 20 Jahre hier am Bodensee.
Und glücklich auf der Mainau?
Glücklich auf der Mainau und wohnhaft auf der Reichenau.
Wie muss ich mir das dann als Besucher hier vorstellen? Also Christmas Garden, das lässt schon durchblicken, da gibt es dann eine heimelige Weihnachtsatmosphäre.
Das Tolle am Christmas Garden ist, dass unser Park nochmals auf eine andere Art und Weise inszeniert wird, wie wir ihn sonst nicht kennen. Einfach mal in der dunklen Jahreszeit werden mit Lichtelementen die Bäume, die Sträucher, die Konturen des Parks inszeniert.
Wie sieht's denn aus mit Speis und Trank als Besucher? Was kann ich hier zu mir nehmen? Was gibt's hier?
Wir greifen im kommenden Christmas Garden verstärkter als beim letzten Mal auf bestehende Infrastrukturen zurück. Das heißt, es wird an den Rothaus-Seeterrassen ein tolles Speiseangebot geben. Zum Beispiel Käsespätzle, Krautschupfnudeln, aber auch eine klassische Grillwurst mit Brötchen und Pommes. Aus eigener Erfahrung als Familienvater weiß ich immer, dass Pommes sehr wichtig sind. Ja, und es gibt im Schlosshof auch eine herzhafte Hütte und mit Stangenfondue.
Also was ist das?
Das ist ein Käsefondue im Baguette. Also ja, also mir ging es genauso. Also ich habe schon gedacht, das muss ich unbedingt versuchen. Und daneben gibt es dann auch eine süße Hütte. Da werde ich mit Sicherheit auch mehrfach aufschlagen. Gebrannte Mandeln, Kanelboulard, Gladkaka. Das ist, ich bin
was bitte?
Gladkaka, ich bin kein Schwede. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht richtig aussprechen. Oh ja. Aber es glaube so ein Lebkuchen, so ein süßes Lebkuchengebäck aus Schweden.
Wo wir schon dabei sind, der Schwedeneinfluss, der wird ja hier stark deutlich. Wie kommt denn der Schwedeneinfluss? Können Sie da noch was zu sagen?
Ja gut, wir haben ja eine schwedische Familie im Hintergrund. Also die Blumeninsel gehört einer schwedischen Familie oder die Stiftung wurde von Graf Lennart, einem Schweden, gegründet. Und insofern halten wir die schwedischen Traditionen hier schon sehr aufrecht und das ist auch unserer Geschäftsführung sehr wichtig und das zeichnet uns ja auch unterscheidet uns von anderen Parkanlagen. Und so ein Lichtfestival, wie es der Christmas Garden 1 ist, das ist eh typisch für die Schweden. Schweden, ein Land, was ja ganz lang in der Dunkelheit ist, einfach aufgrund der geografischen Lage.
Vor allem im Winter?
Ja, vor allem im Winter, genau. Man hat im Sommer ganz lange Tage, da wird es fast nicht dunkel und umgekehrt ist im Winter halt ganz lange dunkel. Und insofern ist das Thema Licht für die Schweden ganz wichtig. Man denke nur an die Lichtkönigin Lucia, die da in Schweden ganz hoch gehalten wird. Das Lucia-Fest gefeiert wird und insofern passt der künstlerische Umgang mit dem Licht ganz gut.
Herr Zeiler, wenn man jetzt als Besucher hierher kommen möchte und gerade für diesen Christmas Garden, wie verläuft denn die Anreise am besten jetzt vom, sagen wir mal, von dem anderen Bodenseeufer von Friedrichshafen?
Ja, da haben wir dieses Jahr den Vorteil, es gibt jetzt das neue Elektroschiff, die Insel Mainau. Und tatsächlich kann man jetzt auch zur Christmas Garden mit der Insel Mainau auf die Insel Mainau. Das heißt, die Bodensee Schiffsbetriebe bieten dieses Jahr zum Christmas Garden mit dem neuen Elektroschiff Insel Mainau die Anreise an von Unteruldingen aus. Da ist die erste Abfahrt um 17.15 Uhr und die letzte Abfahrt ab der Mainau 22.15 Uhr. Also ich glaube, es gibt drei Anfahrten und drei Abfahrten, sodass wirklich auch Leute direkt aus Übersee, vom Nordufer, sehr nachhaltig zur Mainau, zum Christmas Garden kommen können.
Eine andere Möglichkeit von Friedrichshafen ist zum Beispiel der Katamaran. Ist zwar nicht ganz nachhaltig, aber zumindest kann man auch mit dem ÖPNV anreisen.
Die Mainau ist gut angeschlossen an das Stadtbusnetz in Konstanz. Die Linie 413, die hält direkt vor der Haustür. So gesehen ist auch eine Anreise aus Friedrichshafen mit dem Katamaran und mit dem Stadtbus eine gute, nachhaltige Alternative zum Individualverkehr.
Und man muss dazu sagen, man kann dann auch ein paar Glühwein mehr trinken. Wir wollen es jetzt nicht befürworten, aber man kann ohne Sorge dann in den Bus einsteigen, muss nicht Auto fahren.
So ist es. Da ist man völlig entspannt und kann den Christmas Garden in Gänze genießen.
Stichwort Energiesparen. Ist ja jetzt gerade schon ein bisschen in aller Munde. Leute überlegen sich, gehen sie überhaupt auf den Weihnachtsmarkt? Es wird viel zu viel Energie dort gezogen sozusagen. Wie viel Strom braucht der Christmas Garden grob geschätzt und woher beziehen Sie den?
Also tatsächlich braucht der Christmas Garden, oder wir haben ja so Erfahrungswerte aus 2021, da hat der Christmas Garden 8000 Kilowatt Strom benötigt.
Für die komplette Zeit, die er aufhat?
Komplette Zeit, das waren etwa 165 Kilowattstunden pro Veranstaltungstag. Und was dann aber auf den Besucher heruntergebrochen, einen durchschnittlichen Verbrauch von 0,15 Kilowattstunden ergibt. Und dieser Stromverbrauch entspricht etwa der halbstündigen Nutzung eines Streamingdienstes.
Ja, verschwindend gering.
Also, es kommt hier ausschließlich oder ganz viel LED-Technik zum Einsatz, die per se schon mal energiesparender ist, als das vor 20 Jahren irgendwelche Glühbirnen waren. Mhm. Und dann haben wir hier am Bodensee einen ganz besonderen Schatz, den wir als Bodenseebewohner, Anrainer vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Hier ist richtig dunkel. Also ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr im Gespräch mit einem Elektriker, der hier beim Aufbau des Christmas Gardens betraut war, der kam da frisch aus Frankfurt und hat dann erzählt, dass da permanent eine Lichtglocke über der Stadt steht und man die LEDs richtig hell dimmen, aufdrehen muss, damit man die Konturen und die Figuren überhaupt erkennt. Und der war völlig, ja, platt eigentlich, sehr angetan, dass es hier so dunkel wäre. Und wir waren wirklich im Anfangsphase zunächst mal geblendet, weil er die gleiche Einstellung verwendet hat wie in Frankfurt auch. Und man konnte dann hier wirklich runterdimmen, damit es nicht mehr so blendet, mit dem Ergebnis, dass man hier dann auch zum Christmas Garden viel weniger Energie braucht.
Herr Zeiler, Ihr Schlussplädoyer, warum sollten Besucher hier zum Christmas Garden kommen?
Weil man zum einen die Mainau mal auf eine ganz andere Art und Weise wahrnimmt, auch wenn man die Mainau schon kennt, weil es hier tolle Illuminationen zu entdecken gibt und weil ich auch der Meinung bin, in diesen schwierigen Zeiten, wir sprechen von Umbruch und wir sprechen über Krieg und alle sind irgendwie gehetzt und genervt, kann man da hier tolle Momente, diese ganze Krise mal hinter sich lassen und sich auch in der dunklen Jahreszeit einfach mal an schönen Dingen erfreuen.
Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Zeiler.
Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Fröhlich.
Was natürlich auch nicht fehlen darf im Bodenseewinter, ist der Besuch unserer insgesamt über 60 Weihnachtsmärkte am deutschen Bodenseeufer zwischen Bodmann bis Lindau. Da wird's dann richtig schön heimelig mit dem Duft von gebrannten Mandeln und Punsch. Und dazu gibt's das sogenannte Dinnele, eine Art schwäbische Pizza. Schon mal probiert? Und jetzt verraten wir euch noch ein paar Top-Secrets. Dazu gehört der Weihnachtsmarkt im Tettnanger Schloss, in der Altstadt von Ravensburg und ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt im Humpisschloss Brochenzell in Meckenbeuren. Die schönsten Aussichten auf den Bodensee gibt's übrigens vom Weihnachtsmarkt auf der Lindauinsel. Viel Spaß im Bodenseewinter wünscht euch die Deutsche Bodenseetourismus.